Das Thema heute, das Erlösungswerk Jesu Christi. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, liebe Freunde. Wenn ich so schaue im Internet, was wird dort alles angeboten? Da gibt's Gartenfreunde, da gibt's Imkerfreunde, da gibt's alle möglichen Kfzler, die dort irgendwie etwas erklären, wie sie etwas anbauen, wie sie etwas frisieren, wie sie etwas verbessern. Du kannst etwas über Holz lernen, wo es Filmchen gibt bei YouTube. Du kannst lernen etwas über Politik, Wirtschaft, über Steuern sparen, über alles. Aber was viele Leute null Ahnung haben oder über vieles, viele können nichts dazu sagen, was hat Jesus Christus gemacht? Und das ist so wichtig, verglichen mit den ganzen anderen Themen. Man kann sein Leben auf YouTube vergeuden, ohne Ahnung vom Wichtigsten zu bekommen. Das schafft man. Und ich will heute über das Allerwichtigste sprechen, das Erlösungswerk Jesu Christi. Und dass wir das lernen, werden wir schauen in der Bibel, wenn wir die Bibelverse studieren, werden uns die Augen aufgehen für das Wichtige, was Jesus getan hat. Und wenn ihr heute Abend fertig sein werdet und runterfahrt, wir sind hier oben auf einem Berg, oder auch ihr, die im Internet dabei seid, wenn ihr nachher mit der Lektion durch seid, werdet ihr genau wissen, was das Erlösungswerk Jesu war. Das wird die Bibel erklären. Ich bin so froh, dass einige auch noch hinzukommen werden. Nächste Woche kommen noch einige dazu, die diesmal Schichtdienst haben und deswegen nicht dabei sein können. Ich freue mich darüber. Aber ganz, ganz wichtig, dass wir dranbleiben. Diesmal wird es um das Erlösungswerk Jesu gehen. Beim nächsten Mal reden wir über zwei Wege, auf denen der Mensch unterwegs sein kann. Einer ins Verderben und einer ins ewige Leben. Es gibt nicht tausend Wege, wie der Teufel oder auch die Welt uns glauben machen möchte. Alle Wege führen irgendwie zu Gott oder so. Stimmt gar nicht. Es gibt nur zwei. Ein ganz spannendes Thema nächstes Mal. Aber diesmal geht es darum, das Erlösungswerk Jesu. Was hat er getan? Wir wollen über fünf Punkte zusammen nachdenken. Jesus verließ seine Herrlichkeit, erstens. Zweitens, er wurde verurteilt. Drittens, er wurde gekreuzigt. Viertens, Jesus ist auferstanden. Und fünftens, er ist der einzige Mittler. Ganz wichtige Punkte, das zu wissen. Und wenn wir das aus dem Original lesen und erfahren, dann werden alle Lügen, die wir so gelernt haben übers Leben, aufgehen. Dann wird das ganz deutlich. Ganz, ganz kleines Beispiel aus der Politik. Vor einigen Jahrzehnten, wissen wir alle, da war Adolf Hitler an der Macht. Ja, es sind schon viele Jahrzehnte her. Ja? Und ganz Deutschland war begeistert. Alle waren begeistert und alle schrien sie und haben ihm fast gottgleichen Status eingeräumt. Unser Führer. Hätte man die Bibel gelesen, wüsste man, dass dieser Mann absolut teuflisch unterwegs ist. Der Hass auf Menschen, das Morden, die ganze Ethik und Moral oder auch die Vorstellung, der Stärkere, der gewinnt, ja, und deswegen die Herrenrasse muss gewinnen. All das ist so teuflisch. Hätte man die Bibel damals gekannt in unserem Land, würde dieser Mann niemals gewählt werden. Also, wir können auch in der Politik Dinge haargenau unterscheiden. Wir können so viel lernen aus der Bibel. Ich habe letztens einem Mann gesagt, die Bibel ist ein Bildungsbuch. Wir lernen Wahrheiten für unser Leben und Wahrheiten über Gott. Wir kommen zum ersten Punkt. Er verließ seine Herrlichkeit. So, jetzt habe ich eine Frage. Wer möchte lesen diesen ersten Vers? Er verließ seine Herrlichkeit. Ja, bitte. Lest klar, deutlich, damit die anderen das auch hören können.
Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz.
Vielen Dank. So, das steht im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 6 bis 8. Und das werden wir jetzt zusammen genau anschauen und ihr werdet ganz, ganz viel daraus lernen. Ihr werdet kaum jetzt eine Ahnung haben, was hinter diesen Versen steckt. Und gleich wird sich das ändern. Hier wird von Jesus geredet, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. So, das schauen wir uns jetzt genau an. Also, Jesus war in der Gestalt Gottes, heißt das im ersten Satz. Was heißt das? Er war in der Gestalt Gottes. Ganz einfach gesprochen, war ich je in der Gestalt Gottes? Nein, obwohl ich total stattlich aussehe, nicht? Also mein Seitenscheitel ist doch beneidenswert, nicht? Oder? Sag mal. Also, ich war nie in der Gestalt Gottes. Warum war ich nie in der Gestalt Gottes? Weil ich ein Mensch bin. Ich kann nie Gott gleich sein und ich werde es nie werden. Ich bin ein Mensch. Jesus ist aber anders. Er war in der Gestalt Gottes und wurde Mensch. Das nennt man Inkarnation. Er wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und er kann das, weil er allmächtig ist. Er kann eine zweite Natur annehmen. Er kann das. Er kann auch das Tiere sprechen können machen. Er kann das machen. In der Bibel gibt es eine Stelle, da spricht ein Esel. Tatsächlich, ein Esel. Wir haben zwei Esel, 100 Meter hier weiter unten. Die können nur IA rufen, ganz merkwürdig. Ja, und das hört sich nicht an, wie ich jetzt IA gesagt habe. Das kann sich gar nicht nachmachen. Das ist ganz schräg, als würdest du ihn quälen. So hört er sich an, nicht? So, aber Gott kann eine weitere Natur annehmen. Gott wurde Mensch. Und hier heißt es im ersten Satz, Jesus, als er in der Gestalt Gottes war, er hielt es nicht für einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Was heißt das? Ich möchte ein Beispiel aus der Tierwelt nehmen. Zwei Beispiele. Ich bin ein Naturfreund, ich bin auch Jäger, habe viel gelesen über die Natur. Ich habe vor Jahren, jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür, wo YouTube hochkam, habe ich Naturfilme gesehen, immer wenn ich abends mich entspannen wollte. Heute habe ich keine Zeit mehr dazu. Aber Naturfilme zum Beispiel, wenn ein Grizzly, ein Bär, ein Opfer, also ein Elchkalb ergattert hat im Winter und dann die ganzen Wolfsrudel um ihn herum ist und die den ablenken wollen. Einer zupft dem am Hintern und läuft direkt weg, weil er weiß, wenn er mich erwischt, dann bin ich weg. Und so geht es die ganze Zeit. Die sind ja auch schnell, die Wölfe, unheimlich schlau. Und immer, wenn der Bär sich umdreht und dem Wolf nachläuft, dann kriegt der andere einen Happen. Und so kommt jeder mal ein bisschen zu einem Happen. Aber was macht der Bär? Der lässt die Wölfe nicht dran. Der dreht sich um, der haut rechts und links. Hin wieder fliegt auch ein Wolf. Aber der hält seine Beute fest. Und wehe, da kommt jemand hin. Genauso ein Löwe. Habt ihr mal gesehen? Die Mädels bei den Löwen müssen meistens die Jagd machen, ne? Und dann kommt der Chef und isst sich erst satt, ne? Das ist so wie bei vielen Menschen auch, nicht? So, da sind wir den Löwen sehr ähnlich, zumindest viele Männer. So, und dann hält er das wie ein Raub fest und wehe, da kommt ein Löwenweibchen, ne? Da kriegt die eine Ohrfeige, aber wie? Bis der satt ist und der Chef ganz langsam davon trottet mit 15 Kilo Fleisch im Magen, ja, dann erst können die Mädels dran, die das gemacht haben. Der hält das wie ein Raub fest. Wenn dann Hyänen kommen, dann ist er auch ganz, ganz am Ringen und am Drohen. Da kommt ihm einer zu nah. Und erst wenn er satt ist, dann geht er und dann können die anderen sich über die Beute hermachen. Es ist ein Beispiel aus der Tierwelt, wie Tiere ihre Beute festhalten. Jesus war Gott, aber er hat seine Gottheit nicht verteidigt und festgehalten wie so ein Löwe, der auf sein Opfer aufpasst, beziehungsweise sein Futter für sich reserviert, sondern er hat seinen Thron im Himmel freiwillig gelassen. Freiwillig verlassen und wurde Mensch. Wisst ihr, was das für ein Abstieg bedeutet? Ein kleines Beispiel, das ist ein Beispiel, das keins ist, weil es so klein ist. Mir sagte mal einer, ich bin Kransachverständiger, hört sich toll an, ne? Sachverständiger, hört sich an, als hätte ich was im Kopf. Die Leute wissen gar nicht, wie wenig da drin ist. Aber, naja. Und dann sagte mir mal einer, Andreas, wie du mit den Leuten umgehst. Ich krieg immer so mit, wie die das so schätzen. Und da kommt zum Beispiel ein Türke zu mir und sagt, boah, wie der nett mit mir umgegangen ist. Und da kommt ein Meister zu mir und sagt das auch. Du kommst mit allen gut aus. Und dann wundern die sich, dass ich Sachverständiger so mit ihnen umgehe und finden das nett. Und wer bin ich? Ich bin genauso, ja? Und das ist jetzt nur, das ist ja kein Vergleich zu Jesus, ja? Aber jetzt stellt euch mal vor, wie klein hat sich der Schöpfer gemacht? Ich habe vor kurzem, es sind vielleicht 5 Jahre her, etwas über die Galaxien auswendig gelernt. Dann habe ich in meinen kleinen Schädel reingehämmert, es gibt 2 Milliarden Galaxien. Ich habe 5 Jahre nicht weitergelernt. Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter. Wie viele Milliarden? Jetzt, die Zahl ist weit gestiegen. Man geht jetzt von 17 Milliarden Lichtstraßen aus, wo jede Lichtstraße etwa 2 Milliarden Sterne hat. Kann man jemand ganz grob überschlagen? Habt ihr nicht die Übersicht verloren? Nicht? Ja? Und es werden immer neue Galaxien mit Milliarden von Sternen gefunden. Jetzt sind es 17 Milliarden. Und das alles hat ein Schöpfer gemacht. Wie groß muss der Schöpfer sein? Und wir müssen immer eins wissen. Wenn ein Ingenieur eine Maschine entwickelt, ist der Ingenieur immer schlauer als die Maschine selbst. Der Programmierer ist immer schlauer als die Maschine selbst, als das Programm, weil er hat es programmiert. Der Schöpfer ist immer größer als die Wirkung. Das heißt, er muss viel größer sein. Das ist ein Prinzip aus der Physik. Die Ursache muss immer größer sein als die Wirkung. Wie groß muss der Schöpfer sein, der 17 Milliarden Lichtstraßen hat, geschaffen hat? Durch ein Wort. Überlegt euch das mal. Und dieser allmächtige Schöpfer, der aus dem Nichts sprach und es wurde, lesen wir in Genesis im Schöpfungsbericht, dieser Schöpfer wird Mensch und hielt es nicht für einen Raub fest, Mensch zu sein. Ja, Gott gleich zu sein. Er war Gott. Er hat das nicht wie ein Löwe verteidigt. Ich bin Gott und gehe nicht runter. Nein, er hat freiwillig abgegeben und wurde Mensch. Eine unvorstellbare Erniedrigung. Schauen wir weiter, was die Bibel hier sagt. Der als einer Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, wie so ein Löwe, der aufpasst. Nein, er hat es abgegeben. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und jetzt was ganz Wichtiges, Freunde. Hier steht, er entäußerte sich selbst. Das bedeutet, er entleerte sich selbst. Er machte sich selbst zu nichts. Er machte sich zum Krümel. So tief hat er sich herabgebeugt. Stellt ihr euch mal vor, jetzt würde irgendwie die Queen aus Amerika, aus dem Vereinigten Königreich sich neben mich setzen und sagt, Andreas, hast du mal 5 Minuten Zeit für mich? Wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte gesagt, liebe Freunde hier im Bibelkurs, ich habe Wichtigeres zu tun, als mit euch zu reden. Ich wäre aufgesprungen, ja, und dann wüsste ich gar nicht, wie ich mich benehmen soll, so eine Aufmerksamkeit. Da ist eine Königin zu mir gekommen. Aber dieser Schöpfer, Gott, der König aller Könige, dagegen sind alle Könige dieser Erde, noch nicht mal ein Staubkorn, entäußerte sich selbst, machte sich so klein. Und dann steht hier noch etwas. Er nahm die Gestalt eines Königs an, oder? Was steht hier? Eines Knechten steht hier. Und was ist ein Knecht? Ist das ein hoher Mensch? Ist ein Bürgermeister? Nee, ist es ein Facharbeiter? Was ist ein Knecht? Ein Diener. Und wisst ihr, was hier im Original steht? Da steht im Urtext nicht Knecht. Wisst ihr, was da eigentlich steht? Er nahm die Gestalt eines Sklaven an. Philipper 2, Vers 6 bis 8, da wird das Wort im Griechischen verwendet, doulos, Doulos, er wurde zum Doulos. Das ist Doulos, das ist ein Sklave. Wisst ihr, was ein Sklave für Rechte hat? Keine. Ich bin Otto-Normalverbraucher. Ich bin Bürger in Deutschland. Ich habe geheiratet ohne die Erlaubnis von irgendjemand eines Vorgesetzten. Ja, ich war mit 18 kannst du heiraten. Ich habe Irina geheiratet. Wir waren frei. Ein Sklave darf nicht heiraten. Ein Sklave darf nichts kaufen oder verkaufen. Er ist selber Ware. Ein Knecht musst du bezahlen. Hier bei uns in Oberrat, da wohnt ein Bauer. Sein Opa war vor vielen Jahren, es kann auch der Uropa sein, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, er war Knecht. Wisst ihr, was das war? Einer, der gegen Bezahlung gemolken hat, gegen Bezahlung die Felder bewirtschaftet hat. Er hatte Urlaub, er hatte Anspruch auf sein Gehalt. Ein Sklave hat überhaupt keine Rechte. Früher konnte man eine Sklavin vergewaltigen, kein Problem. Du hättest sie totschlagen können, kein Problem. War ja dein Besitz. Natürlich ist das vor Gott falsch gewesen, was Menschen gemacht haben. Aber ich will nur sagen, was die Bibel sagt, welchen Rang Jesus eingenommen hat. Ein Sklave, einer, der weniger Rechte hat als ein Knecht im Kuhstall. Ein Sklave durfte nicht vor Gericht auftreten und sagen, ich habe gesehen. Dies oder jenes. Er hatte null Rechte. Liebe Freunde, gegen Sklaven sind wir alle, die wir hier sitzen, absolute Könige. Absolute Könige. Jetzt macht sich aber der Schöpfer Himmels und der Erde zum Sklaven ohne Rechte. Also, wie heißt unser Punkt? Er verließ seine Herrlichkeit. Liebe Freunde, wenn ich sage, Jesus kam auf diese Erde, wir machen uns überhaupt kein Bild, was das für eine Erniedrigung gewesen ist. Er ging ins Rechtlose und als solcher wurde er auch behandelt, als Schöpfer. Er könnte alle seine Feinde mit einem Blick töten und er dürfte das auch, weil er ist ja der Herr. Er hat Lukas gemacht und wenn Lukas seine Klappe aufmacht, frech und arrogant vom Schöpfer, könnte er dich anblicken und du würdest in einen Dampf verzischen, wie ein Tropf, wenn er es wollte. Er sprach und das ganze Universum war da und das 17 Milliarden Mal. Wer bist du, Lukas? Mit deiner Plombe hier links, unten, rechts oder und rechts. Ja, wer bist du? Ein Nichts vor diesem. Und er, dieser Schöpfer, macht sich selbst zu nichts. Und zwar niedriger als Lukas. Okay? War das deutlich, liebe Freunde? Er hat sich ins Nichts erniedrigt. Jetzt gehen wir weiter. Also, jetzt versteht ihr auch das Wort, er entäußerte sich. Das bedeutet, er machte sich kleiner, 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 bis zum Krümel und noch kleiner. Ja, bis zum Sklaven. Und wisst ihr, warum hier steht Knecht? Weil alle deutschen Bibelübersetzer nicht den Mumm hatten, Sklave reinzuschreiben. Das würde in unserer deutschen Kultur negativ klingen, wenn da Sklave stehen würde. Jesus macht sich zum Sklaven. Dann schreibt man Knecht, dann der hat ein paar Rechte mehr, hört sich nicht so krass an. Ganz wenige Bibelübersetzungen schreiben, wie es wirklich da steht, Sklave. Nur das am Rande. Und dann steht weiter, er wurde wie die Menschen. Frage. Wurde Jesus wirklich Mensch? Sagt die Bibel hier. Wurde er Mensch? Ja. Hatte er Fleisch und Blut und Knochen? Ja. Dieses Blut hat er am Kreuz auf Golgatha vergossen.
Jetzt habe ich die Grundfeste ein bisschen gräber gekriegt.
Ja? Das heißt...
Ganz leise. Kannst du vielleicht helfen?
Nee, die ist jetzt gräber. Moment.
So, ja, ist gräber scheinbar. Das Mikrofon. So, okay. So, und dann geht's weiter. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also er war ein echter Mensch. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich habe so gerade die 8 vorne stehen. Ganz knapp war ich früher ganz stolz, weil ich immer sehr klein war.
Willi, jetzt höre ich gut.
Ja.
Jetzt war wie in der Kamera.
Ja. Genau, wir brauchen ein bisschen Hilfe hier, weil wir hier mithören, wie sich Leute unterhalten. Genau, Walter?
Oh. Oh, dann lassen wir das, ja. Lass man den Kurs laufen, Wille. Lass man den Kurs laufen.
Jetzt kommt der Ernst, genau. Ernst, schau mal, komm mal hier gerade zur Hilfe. Ja, okay. Also, Jesus wurde Mensch. Und ich weiß nicht, wie groß Jesus war, aber jetzt überlegt mal, er wäre vielleicht 1,80 Meter groß. Ein ganz normaler Mensch. Nicht stark und groß wie Goliath oder so. Ganz, ganz normal und durchschnittlich. Und dann wird hier weiter gesagt, und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Liebe Freunde, was hier gesagt ist in dem Wort Gottes, ist ganz große Wahrheit. Jetzt überlegt mal, hier steht, er war ein Mensch, er erniedrigte sich selbst. Wenn hier steht, er erniedrigte sich selbst, möchte ich fragen, wer hat Jesus erniedrigt? Er sich selbst. Natürlich haben die Menschen ihn auch erniedrigt mit ihren bösen Worten, mit ihrem Spott, als er am Kreuz hing. Aber er erniedrigte sich selbst. Wir lesen nicht, dass Gott der Vater im Himmel Jesus erniedrigt hätte. Er hat sich selbst erniedrigt. Und das können wir auch tun. Wisst ihr, was ganz toll ist? Wenn wir uns vor Gott hinstellen und uns kleiner machen und sagen, ich erniedrige mich selbst. Gott, helf mir, dich zu finden. Wisst ihr, wie wir oft dastehen? Wie freche Menschen vor einem Schöpfergott und sagen, was hast du Gutes getan? Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die sich überlegt, auch zum Bibelkurs zu kommen. Die sagte, ja, aber was hat er denn Gutes getan? Wieso gibt es so viele Kriege? Wisst ihr, wie die Begrüßung war? Ich habe sie gefragt, wie geht's? Ach, super, ich habe jetzt meinen Techniker gemacht und ich habe eine tolle Stelle und alles Mögliche, ganz toll. Und dann, als wir über Gott gesprochen haben, sagt sie, warum gibt es so viel Böses? Sage ich, ganz interessant, dir selbst geht's gut. Die Sonne scheint, du hast ein tolles Auto, du hast eine tolle Ausbildung. Kein Glied an deinem Körper tut weh, du bist noch fit. Gesundheit von Gott bekommen. Du kannst mich sehen, kannst mit den Ohren hören, kannst mit dem Mund schmecken, kannst mit der Nase riechen, alles funktioniert. Aber wenn es um Gott geht, guckst du direkt, warum funktioniert das nicht, und das Böse schieben wir Gott unter. Die Kriege. Sag ich, weißt du was? Wenn du jetzt tot umfällst, weil ich ein Kantholz nehme und dich totschlage, war Gott das oder war das der Andreas? Die Welt ist böse, weil wir böse sind. Nicht, weil Gott böse ist. Okay? Und Jesus hat sich selbst so erniedrigt, wurde Mensch auf dieser Erde und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er ging für diese sündigen Menschen ans Kreuz, um diejenigen, die an ihn glauben, zu rechtfertigen, um ihnen ihre Sünden zu vergeben. Ganz wichtig, das zu verstehen. Also er verließ seine Herrlichkeit. Diesen Punkt will ich abschließen und zum nächsten kommen. Vorher einige Fragen. Wer hat Jesus gezwungen, seine Herrlichkeit zu verlassen? Niemand. Wer hat, auf welcher Entscheidung beruhte das Verlassen seiner Herrlichkeit? Auf seiner eigenen. Wir wissen aber auch, dass Gott der Vater ihn gesandt hat. Die haben zusammengearbeitet. Der Vater im Himmel und der Sohn. Wer hat sich erniedrigt? Oder wer hat Jesus erniedrigt? Er hat sich selbst erniedrigt. Und er wurde zum König hier auf Erden, ja? Nein, er wurde zum was? Zum Menschen. Das nennt man Inkarnation. Und wurde er noch? Wurde er zum Bürgermeister oder zum Knecht? Sogar zum Sklaven. Das bedeutet rechtlos, doulos, ohne Recht. Er hat den niedrigsten Stand eingenommen, freiwillig. Hat er sich ausgesucht, um zu uns zu kommen. Ich will fragen, hat er sich tief herabgebeugt, um zu uns zu gelangen? sehr. Oh ja, das ist das richtige Wort. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Er wurde verurteilt. Wer möchte das lesen? Ja, bitte.
Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen alle zu ihm: Kreuzige ihn. Da sagte der Statthalter: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen: Kreuzige ihn. Da gab er ihnen den Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung.
Sehr gut. Okay. Hier haben wir eine Szene, wo Jesus vor Pilatus steht. Der Schöpfer Himmels und der Erde erniedrigte sich selbst, wurde Mensch, wurde Sklave. Kommt auf diese Erde, um sein Leben zu geben zur Erlösung der Menschen. Alle, die an ihn glauben, können jetzt in den Himmel kommen. Als er aber vor Pilatus stand, was ist passiert? Hat Pilatus gesagt: Oh, König aller Könige? Wie hat er ihn behandelt? Was hat Pilatus getan? Vielleicht nur eine Frage: Wer war Pilatus? Der Statthalter. Er war so der mächtigste Politiker. So war ein Römer, ein römischer Staatsbürger. Israel war zu der Zeit damals unter römischer Herrschaft und er hatte nun mal das Politische und auch die größte Macht. Er hatte auch die Macht über die Armee, römische Armee, die dort stationiert war, und er hatte auch das Gericht unter sich. Er hatte also die Macht zu entscheiden, ob einer lebt oder stirbt. Also ein ganz, ganz mächtiger Mann. Können wir uns kaum vorstellen heute. Ja, keiner von uns hat heute so eine Machtfülle wie der Pilatus damals. Von den Normalsterblichen. Ich rede jetzt nicht über Diktaturen, wo das immer noch so ist. Und Pilatus spricht mit den Menschen, die wütend sind, aufgebracht durch die obersten Juden, die Jesus als Ursache des Bösen gemacht haben und ihnen gesagt, allen im Prinzip aufgewiegelt haben, er muss weg, weil sie voller Neid waren. Die Menschen haben Jesus zugehört. Er hielt Predigten. Tausende sind ihm nachgefolgt. Viele haben ihm geglaubt. Er hat denen quasi die Show gestohlen. Was macht man mit den Leuten, die besser sind als man selbst? Sehr oft. Was macht man so in der Firma? Die will man beseitigen. Die tut man weg. Die lobt man nicht hoch, sondern die beseitigt man, nicht? Und genau das hat man mit ihm gemacht und das ganze Volk mit eingespannt gegen Jesus. Nun, das war jetzt nicht nur Politik, was hier stattgefunden hat, sondern das war von Anfang an klar. Jesus wusste, als er sich erniedrigte und auf diese Erde kam, dass das am Kreuz auf Golgatha enden wird. Wisst ihr, Patrick, weißt du, was morgen passiert? Eine Idee, du gehst morgen arbeiten, ne? Ja, die Befürchtung habe ich auch. Aber weißt du, was in einem Jahr ist? Was in 2 Jahren ist? Wir wissen nicht, was morgen ist. Gott weiß alles bis in alle Ewigkeit über jeden einzelnen Menschen, weil er allwissend ist. Und er kam trotzdem als Mensch auf die Erde, obwohl er wusste, dass ihm das blühen wird, dass er sein Blut am Kreuz auf Golgatha vergießen wird. Und jetzt steht er dort vor Pilatus und dieser versucht, Jesus zu retten. Seine Frau, die Frau von Pilatus, sagt noch: Tu ihm nichts an. Und Pilatus versucht, ihn zu retten, aber er hat keine Chance. Das ganze Volk tobt und will ihn beseitigen. Wir hören, was das Volk sagt: Kreuzige ihn. Da sagte der Statthalter: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen: Kreuzige ihn. Eine Frage: Wenn jemand schreit, hat er recht? Nee, ne? Grundsätzlich, wenn jemand schreit, hat er eigentlich nicht recht. Weil wenn er recht hätte, kann er ganz ruhig bleiben. Er weiß ja, dass er recht hat. Hier geht es nicht um Argumente. Hier geht es um eine Ablehnungshaltung. Und Pilatus fragt hilflos: Was hat er denn Böses getan? Und sie schreien noch mehr: Kreuzige ihn. Und vorher versucht er sogar den Barabbas, den Schwerverbrecher und Mörder, frei als Auswahl zu geben. Soll ich euch etwa den Barabbas freigeben? Könnt ihr wählen zwischen Jesus und dem Barabbas? Und sie wählen Barabbas. Stellt euch mal vor, dieser Schwerverbrecher kommt frei. Die Gefängnistüren gehen auf, die Handschellen werden ihm abgenommen. Er ist ein freier Mann. Das Volk wollte das. Der Böse ist frei und der Gute soll sterben. Verkehrte Welt, oder? Und in dieser leben wir. Okay, wundern wir uns also nicht über die verkehrte Welt. Also, Jesus wurde verurteilt. Dass das so kommt, ist jetzt nicht ein Unfall in der Geschichte. Das hat Gott vorausgesehen, hat es vorausgesagt. Er hat es sogar geplant. Gott wollte, dass sein Sohn, Jesus Christus, Mensch wird und ans Kreuz geht und stirbt am Kreuz auf Golgatha, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir kommen weiter zum nächsten Punkt. Also er wurde verurteilt, so dass er ans Kreuz kam. Wir kommen zum nächsten Punkt. Er wurde gekreuzigt. Wer möchte diese drei Bibelstellen lesen, die hier stehen? Ja, bitte.
Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben.
Genau. Also unser Punkt heißt, Jesus wurde gekreuzigt. Und hier gibt es drei Bibelstellen und über die will ich mit euch nachdenken. Drei Bibelstellen, die über die Kreuzigung sprechen. Einmal Jesaja 53, Vers 5. Wir müssen eins wissen, das, was jetzt hier in Jesaja 53, Vers 5 steht, ist Jahrhunderte vor der Kreuzigung Jesu vorausgesagt worden über die Kreuzigung. Doch er, Jesus, wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Was heißt durchbohrt? Ja, mit Nägeln durchbohrt. Wenn man ins Krankenhaus geht, gestorben an allen möglichen Krankheiten, steht auf der Todesurkunde. Es steht so gut wie nie, er wurde durchbohrt. Bei Jesus aber wurde er durchbohrt. Okay? An Händen und Füßen, aber wo noch? An der Seite. Er wurde durchbohrt, nachdem er gestorben war, hat man, das haben die Römer so gemacht, man hat das getestet, ob er tot war. Wenn man nämlich einem in die Rippen stieß, dann ist ja, wenn noch Leben da ist, so ein Schmerz, dass der Mensch ja zusammenzuckt. Aber Jesus war bereits gestorben. Es floss nur noch Blut und Wasser raus. Er wurde durchbohrt. Man hat das übrigens, da gibt es einen medizinischen Ausdruck davon. Ich wusste mal genau, wie das ist, wie der heißt. Wenn ein Mensch an gebrochenem Herzen stirbt, kommt Blut und Wasser raus. Wenn ein Mensch normal stirbt, kommt nur Blut raus. Und das ist etwas, was man aus der Medizin kennt. Wenn ein unheimlicher Stress, eine unheimliche Traurigkeit vorangegangen ist dem Tod, ein Drama, dann passiert so etwas, dass sich Wasser bildet. Wie das geht, dafür bin ich nicht Mediziner genug. Aber dann tritt Wasser mit Blut heraus. Und das war beim Herrn Jesus der Fall. Man weiß aus der Medizin, dass ein sehr traumatischer, schmerzhafter Tod die Voraussetzung ist für dieses Phänomen. Es hat mich sehr berührt, als ich das gelesen habe aus der Medizin. Man kennt das. Also er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Also warum wurde er durchbohrt? Die Bibel sagt wegen unserer Sünden. Übertretungen sind ja Sünden. Ja, wenn du also zu schnell fährst, dann steht sinngemäß im Bußgeldbescheid, ihnen wird zur Last gelegt, am so und so vielten, dort und dort, die Geschwindigkeitsbegrenzung, um so und so viel zu über... So, dann weiß man ganz genau, das war meine Übertretung, ja, der Straßenverkehrsordnung, eines Gebotes. Aber hier wird gesagt, diese Sünde, diese Übertretung führte dazu, dass Jesus durchbohrt wurde. Ich will euch mal kurz mitnehmen, eine ganz komische Gänsehautgeschichte. Aber die sagt sehr viel. Ich habe einen Bruder gehabt, der war damals sehr, sehr klein. Heute ist er ganz groß und kräftiger als ich. Und ich war vielleicht, weiß ich nicht, 14, 15 Jahre alt. Habe also noch nicht viel gelernt und hatte damals noch weniger Ahnung als heute. Okay? Und dann hatte ich ihm gesagt, halt mal dieses Blech. Und dann habe ich mit einer großen Bohrmaschine, heute haben Akkuschrauber ja eine Rutschkupplung. Früher gab es erstens keine Akkuschrauber und zweitens keine Rutschkupplung. Das heißt also, wenn du am Bohren warst, entweder, wenn er sich festgehakt hat, hat sich die Bohrmaschine gedreht oder du gedreht oder das, was du gebohrt hast, gedreht. Irgendwas hat sich gedreht. Jetzt sage ich meinem Bruder, halt das Blech fest. Und auf einmal verhakte der dicke Bohrer und das Blech drehte sich wie ein Ventilator. Und hat ihm sehr tief in den Finger gehackt. Und dass das Blut nur so floss. Bzzzt. Oh, meine Mutter hat mich kurz und klein gehauen. Er hat einen Pantoffel ausgezogen und hat mich kreuz und quer bestraft dafür, dass ich meinem kleinen Bruder sowas Böses angetan habe. Bis heute, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut. Da zieht sich mein Magen zusammen. Wie dumm das war. Aber ich war damals nicht schlauer. Tut mir leid, ich war eben so klug, wie ich war. Und das war nicht viel, aber das war eben so. Aber ich habe verursacht, dass der Junge blutet. Dann wird dir anders. Wie viele Fälle gibt's, wo sich Leute auch in den Filmen oder auch im Leben, wirklichen Leben, Vorwürfe machen? Da kommt einer ums Leben. Oder etwas Schlimmes passiert, weil man ihn nicht gewarnt hat, weil man nicht aufgepasst hat, weil man ihn nicht eingewiesen hat und er hat das unbedacht, kam er zu Schaden. Dann wird dir anders, wenn du weißt, dieser Mensch ist gestorben, weil ich es verursacht habe. Und jetzt müssen wir eins wissen. Jesus, ich war die Ursache dafür, dass er geblutet hat. Also diese Gänsehaut sollen wir haben, wenn wir darüber nachdenken, dieser Jesus, Gott, wurde Mensch, hat sich so tief herabgebeugt und dass er geblutet hat, dass er durchbohrt wurde, ist wegen meiner Sünde. Hier heißt es, er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Was ist Missetat für ein Wort? Auch Sünden. Übertretungen sind Sünden, Missetaten, anderes Wort für Sünde. Um unsere Missetaten zerschlagen. Wisst ihr was? Ich habe mich früher öfter geprügelt, ja, aber ich war nie zerschlagen. Ich hatte mal einen Arm gebrochen, mal einen Daumen gebrochen und mein Freund hatte auch mal was gebrochen und so war das, ne? Dass man sich eben mal so, wenn man sich geschlagen hat, passierte das, ne? Das war so bis 15, 16 war ich in jedem Konflikt, den man haben konnte, verwickelt, nicht? Und aber ich war nie zerschlagen. Ich hatte vielleicht ein blaues Auge, aber nie zerschlagen. Wisst ihr, was beim Herrn Jesus war? Er war zerschlagen. Mit einer Geißel. Wisst ihr, was eine Geißel ist? Das ist ein Stock. An diesem Stock sind lange Sehnen angebracht, an deren Ende Metallsplitter gelocht waren, an denen man die gelochten Metallsplitter oder Steine festgeknotet hat. Und man weiß aus der Peitschwirkung, wenn ich mit einer Peitsche ein Pferd, dann knallt die Luft so stark, das weiß man auch aus dem Fliegenfischen. Du kannst eine kleine Fliege, die wiegt nur vielleicht 2-3 Gramm, die kannst du so stark peitschen, dass die 2-3 Gramm von einer Tragfähigkeit einer Schnur von die 15 bis 20 Kilo halten kann, abreißen kannst, weil die Geschwindigkeit irre hoch ist bei der Peitsche. Und mit so einer Geißel hat man seinen Rücken zerfleischt. Da flogen diese Metallsplitter in Jesu Rücken rein und gruben sich dort einen Zentimeter ins Fleisch rein und dann riss man das raus. Und das, wenn du es ein paar Mal machst, ist der ganze Rücken zerfleischt. Entschuldigung, dieses Bild, aber so hat man es gemacht. Die ganzen Gefäße waren aufgegangen und der war blutüberströmt, ein zerschundener Rücken. Das war also nicht eine Peitsche, sondern viel, viel grausamer als eine Peitsche. Und hier steht vorher, was mit diesem Messias passieren wird, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Niemand von uns wurde je zerschlagen. Vielleicht habt ihr eins aufs Auge gekriegt, so wie ich früher. Aber ihr wart nie zerschlagen. Bitte? Genau, in dem Film, ja. Viele stoßen sich daran, aber ich muss sagen, dieser Film, Passion Christi, zeigt, wie es war. Und wir wollen die Wahrheit oft nicht wissen, aber ich muss sagen, das sind viele Szenen so, wie es wirklich in der Bibel geschrieben steht. Und viele sind auch durch diesen Film sehr nachdenklich geworden und eine Reihe haben sich auch bekehrt. Also, er wurde wegen unserer Missetaten zerschlagen. Dann steht weiter, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Schaut mal auf diesem Bild, ich finde das ein schönes Bild. Seht ihr dieses Gesicht mit der Träne im Gesicht? Wenn dieser Mensch auf Golgatha schaut, auf den Berg, wo Jesus in der Mitte gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern hängt. Und ich will euch sagen, liebe Freunde, was wünschte ich uns allen und auch mir, der schon so lange gläubig ist, diese Haltung, diese Geisteshaltung wie dieser Mensch, dass man Tränen bekommt für das, was dort auf Golgatha passiert ist. Wisst ihr, bis heute geht es mir durch und durch, wenn ich mich erinnere, dass mein Bruder geblutet hat an seinem Finger, weil ich schuld war, weil ich es verursacht habe. Aber er war nicht zerfleischt, okay? Hier ist jemand zerfleischt worden. Hier die Bibel sagt, warum? Wegen unserer Übertretungen und Missetaten, wegen unserer Sünden. Und ich finde, da ist Reue die beste Reaktion auf das, was auf Golgatha passiert ist. Jesus wurde gekreuzigt. Übrigens, die Kreuzigung wurde erfunden erst viel später als die Prophezeiung mit dem Durchbohren. Daran können wir erkennen, dass Gott genau wusste, vor Grundlegung der Welt, vor dem, dass er die Welt geschaffen hat, dass sein Sohn am Kreuz hängen wird. Zerschlagen, mit zerschlagenem, zerschundenen Rücken und durchbohrten Gliedmaßen und später auch mit seiner durchbohrten Seite. In Römer 5, Vers 8 wird noch eine weitere Wahrheit gesagt. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Liebe Freunde, was für ein Beweis der Liebe, wenn jemand für einen stirbt. Wir alle wollen leben, oder? Eine Königin, ich weiß nicht welche, aus England, rief auf dem Sterbebett in der Stunde ihres Todes aus, mein halbes Königreich für eine Stunde mehr leben. Stellt euch das vor. Wisst ihr, das Vereinigte Königreich, United Kingdom, war mal so groß, das war etwa in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Drittel der Erdoberfläche unter britischer Herrschaft. Ein Drittel der ganzen Welt. Jetzt würde sie die Hälfte des Drittels abgeben wollen für eine Stunde mehr Leben. Wir alle wollen leben. Wir kleben irgendwie am Leben. Und hier sagt uns der Bibelvers, dass Gott uns einen Beweis macht und sagt, die Liebe Gottes zu uns Menschen war dermaßen groß, dass er bereit war, Jesus für uns sterben zu lassen, sein Leben zu geben. Ich möchte fragen, ist das große Liebe, mittlere Liebe, kleine Liebe? Große Liebe, die größte. Und dann möchte ich noch etwas fragen. Welche Liebe ist größer? Die Liebe, welche ist bewegender? wenn ich für meine Frau sterbe, die ich liebe, wäre schon toll, nicht? Da hättet ihr auf der Beerdigung gesagt, der Andreas hat sie noch so gerade im letzten Augenblick gerettet und hat sein Leben gelassen. Ich würde als Held sterben, nicht? Für meine Frau. Und ich kann euch sagen, ich würde es machen. Ne? Weil ich sie wirklich liebe. Wenn mein Haus brennt und meine Kinder wären drin, dann würde ich alles dafür tun, selbst wenn ich mein Leben dafür opfere. Menschen können für Angehörige, die sie lieben, ihr Leben lassen. Aber jetzt stellt euch mal vor, dort ist ein Verbrecher, der euch Böses angetan hat. Der euch belogen und betrogen hat. Um 500.000 Euro gebracht hat. Und schlecht über euch redet und das Ganze umgedreht hat, als wärt ihr die Dummen. Als wärt ihr schuld. Und dieser, den wollt ihr retten. Und ihr wisst, es ist eine Situation, der ist am Ertrinken. Oder der ist, das Haus brennt. Würdet ihr euer Leben in Gefahr bringen für diesen Dreckskerl? Viele würden mit Genugtuung vorm brennenden Haus stehen und sagen, gute Nacht, fahr in die Hölle. Nicht? Würden wir das nicht sagen? Weil wir solche Menschen hassen. Jetzt sagt die Bibel aber, was Jesus am Kreuz getan hat. Hier heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben sind, als wir noch Sünder waren. Sünder sind von Natur aus Feinde Gottes. Liebe Freunde, wusstet ihr das, dass wir Feinde Gottes sind? Das sagt die Bibel ganz deutlich im Epheserbrief. Dass wir Feinde Gottes sind, mit einer feindlichen Gesinnung. Schaut mal, diese Frau, über die ich am Anfang gesprochen habe. Wie geht's? Super! Und erzählt über ihr glitzerndes Leben. Und dann, als ich über Gott sprach, ja, wieso gibt's Kriege? So, warum gibt's so viel Ungerechtigkeit? Sofort ist Gott schuld. Wisst ihr, der Wilhelm Busch hat mal ein Beispiel genannt. Die Winzer, das sind also die Weinbauern, die sagen immer, unser tolle Wein, wenn der Wein süß ist. Unser tolle Wein. Aber wisst ihr, was die im Schwabenland, die Winzer sagen? Da gibt es ein Sprichwort, wenn der Sommer nicht so gut war und nicht so viel Sonne da war und der Wein bitter schmeckt, wisst ihr, was die dann sagen? Das hat der liebe Herrgott so wachsen lassen. Ist der Wein süß, ist es unser Wein. Ist der Wein bitter, dann war es der liebe Herrgott. Und so sind wir. Wir geben Gott Schuld für alles in unserem Leben. Für die Reifenpanne, für den Kratzer im Auto, für die Erfolgslosigkeit, für unsere 5 in Mathe und Sonstiges. Gott ist an allem schuld. Nur wenn es gut ist, dann waren wir es. Haben wir erarbeitet. Aber in Wirklichkeit sind wir Feinde Gottes. Und trotzdem ist er gut zu uns. Und diese Frau, von der ich eingangs sprach, sie ist ein Feind Gottes. Genauso wie ich einer bin, ohne dass, wenn ich nicht an Jesus glaube, weil ich bin ein Sünder von Natur aus. Meine Natur ist es zu sündigen, so wie die Natur eines Hundes ist, zu bellen. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause und meine Frau bellt. Wäre komisch. Würde ich fragen, was ist denn hier los? Muss ich einen Arzt rufen? Ist ja nicht ein Hund. Aber unsere Natur ist es zu sündigen, wie das die Natur eines Hundes ist, zu bellen. Und deswegen sind wir Feinde Gottes von Natur aus. Und für diese Feinde Gottes, denen wir eigentlich den Tod wünschen, für diese Feinde Gottes ist Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben. Das ist eine Liebe, die ist so groß, die bringt meinen Verstand zum Stillstand. Weil ich kann nicht einen lieben, der mich hasst. Ich kann das nicht. Ich kann nicht einen retten, der mich hasst. Kann ich nicht. Aber Jesus hat es gemacht. Schauen wir weiter. Der letzte Vers. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Aha. Schaut mal, als Jesus am Kreuz hing, dann ist eins passiert. Wir haben alle eine Schuldschrift. Wisst ihr, was über dem Haupt Jesu gestanden hat? Jesus, König der Juden. Wer hat es draufschreiben lassen? Weiß das jemand? Pilatus, Jesus, König der Juden. Wisst ihr, was über dem Haupt eines der anderen zwei gestanden hat? Das wisst ihr jetzt nicht, ne? Aber immer, es war üblich, über dem Kreuz des Gekreuzigten oben über seinem Haupt ein Schild anzubringen, damit alle Passanten und Zuschauer und Schaulustigen wissen, er starb, weil er eine Frau vergewaltigt hat, weil er gestohlen hat, weil er einen Menschen abgemurkst hat. Seine Schuld stand oben drüber. Er war ein Räuber, er war ein Dieb, er war und so weiter. Da steht die Schuld drüber. Jetzt ist aber was am Kreuz passiert. Wir alle, die wir aus Gottes Sicht Sünder sind, wenn wir an Jesus glauben, hat er unsere Schuld, unseren Schuldbrief zerrissen. Wisst ihr was? Ich habe ein ganzes Buch voller Sünden. Ich habe gelogen, gestohlen, haben wir schon mal drüber geredet. Was wir alles sündigen, an einem Tag kommen schon 10 Sünden zusammen. Da ist die Liste sehr, sehr groß. Und diese Liste, mein Schuldbrief, ist zerrissen worden am Kreuz auf Golgatha, weil jemand für mich bezahlt hat mit seinem Blut. Und das ist Jesus Christus. Hier heißt es, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat uns sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Hier ist eine Wahrheit drin, ich werde nicht ganz tief drauf eingehen. Als Jesus am Kreuz, er wurde ja Mensch, er hat die Herrlichkeit verlassen, kam auf diese Erde, ging ans Kreuz auf Golgatha. Dort, als er das alles, was die Bibel über ihn gesagt hat, umgesetzt hat, erfüllt hat, hat er den Teufel und alle seine Dämonen besiegt. Hier steht nämlich, die Herrschaften und Gewalten hat er entwaffnet. Er hat die Macht des Teufels gebrochen. Jesus ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel, als er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Weil der Teufel hat alles versucht, die Erlösung der Menschen zu verhindern. Aber Jesus hat es auf Punkt und Komma so erfüllt, wie es die Bibel vorher gesagt hat. Also was geschah am Kreuz auf Golgatha, wenn wir jetzt diese 3 Bibelverse übereinander legen? Er ist für unsere Sünden gestorben und zerschlagen worden. Und wir haben deswegen Frieden mit Gott, wenn wir an ihn glauben. Dann, Gott hat am Kreuz auf Golgatha bewiesen, dass er uns liebt, uns Dreckskerle, über die wir sagen würden, fahr in die Hölle. Ja, für die ist Jesus gestorben. Er ist nicht für uns gestorben wie für einen Freund, sondern wir waren damals noch Feinde. Und drittens, er hat am Kreuz auf Golgatha unsere Schuld, unseren Schuldbrief zerrissen, ausgelöscht, aus dem Weg geschafft. Und er hat die Hölle, den Tod und den Teufel besiegt. Sie machen zwar noch viel Unfug auf der Erde, aber Jesus ist Sieger. Gehen wir zum weiteren Punkt. Jesus ist auferstanden. Das ist der nächste Punkt. Wer möchte diesen Bibelvers lesen? Ja, bitte.
Der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. In Römer 4, 25.
Genau. Das schreibt der Apostel Paulus in Römer 4, Vers 25, also ein Brief im Neuen Testament an Gläubige. Und er erklärt, was damals passiert ist, als Jesus gestorben ist. Nun, ist Jesus im Grab geblieben? Nein, liebe Freunde, er ist auferstanden. Hat das jemand vorher irgendwie geschafft? Nein. Die mächtigsten Könige, die das damals die ganze Welt unter sich gebracht haben, die liegen alle im Grab. Ich war in Berlin, da gibt es ja einige Kaiser Deutschlands, die dort in ihrem Sarkophag da liegen. Und ja, dann denke ich, oh, ein Steinmetz hat den Deckel von dem Sarkophag dann wunderschön gemacht, wie dann der Kaiser so liegt in einer total super bequemen Stellung, mit Würde, mit einem schönen Bart, mit einer tollen Frisur, so ein Seitenscheitel wie ich etwa. Nee, noch besser, nicht? Also die Kaiser waren schon zum Teil wirklich würdige, hübsche Männer. Mächtig! Sie sind gestorben und verrotten in dem Grab und sind nie auferstanden. Sie werden ganz zum Schluss auferweckt werden, weil der Fürst des Lebens alle rufen wird, die je gelebt haben, von Adam und Eva an. Aber der Mensch stirbt. Die Bibel sagt, es ist Gesetz, dem Menschen einmal zu sterben. Das ist ein Zahlenwort. Lukas, wie oft stirbt ein Mensch? Einmal. Die Reinkarnation ist eine Idee vom Teufel. Du wirst tausendmal wiedergeboren als Ratte, Kuh, weiß ich nicht. Alles eine Idee vom Teufel. Stimmt gar nicht. Der Mensch stirbt wie oft, Freunde? Einmal, sagt die Bibel. Und du wirst nicht auferstehen, es sei denn, der Fürst des Lebens, Jesus Christus, ruft sie alle. Jemand sagte mal, er hat ja mal Lazarus auferweckt. Und als Jesus vor dem Grab vor Lazarus stand, hat er gesagt, Lazarus, komm heraus. Was ist passiert? Lazarus kam heraus. Die Moleküle waren schon zerfallen. Er war verwest. Er stank schon. Aber er kam raus. Wenn der Fürst des Lebens den Toten ruft, dann steht er auf. Und dann wird, da habe ich eine Bibelauslegung drüber gelesen, gut, also die hätte Jesus gesagt, komm heraus, wäre vielleicht alle Menschen von Adam und Eva aufgestanden und rausgekommen aus den Gräbern, aber er hat gerufen, Lazarus. Er hat es eingeschränkt, den Lazarus, die anderen nicht. Es wird ein Tag kommen, da wird er alle rufen und dann werden sie alle kommen. Ich weiß von den Kennedys, die lassen sich verbrennen, aus Amerika, ja, die lassen sich verbrennen und im Meer dann die Asche verstreuen. Und einer der Kennedys hat mal gesagt, ich möchte nie wieder irgendwie auferstehen, deswegen, die glauben nicht daran und haben dann trotzdem Angst. Aber wenn es so im Meer so tausende von kleinen Aschedingern gibt, Molekülen, dann ist das ganz schwer für den Herrgott, die Auferstehung zu realisieren, weil die sind ja alle in den Weltmeeren verteilt. Gott weiß jedes Molekül von seiner ganzen Schöpfung. Er hat Milliarden von Sternen gemacht. Der kriegt die so zusammen. Wenn er sagt, Kennedy, steh auf, wer auch immer dein Vorname ist, dann steht er auf. Genau wie der Lazarus. Und dann nützt dir gar nichts, auf welche Bestattungsart du bestattet worden bist. Und hier sehen wir, dieser Jesus, der Tod ist so endgültig, da kommt keiner raus, es sei denn, der Fürst des Lebens ruft. Aber dieser Fürst des Lebens ist auferstanden. Er hat das Leben wieder an sich genommen, obwohl er tot war. Und das wurde überprüft, medizinisch, ja. Also es war definitiv klar, dass Jesus auferstanden ist. Das ist geschichtlich absolut belegt. Es gibt viele, die behaupten, Jesus sei nicht wirklich auferstanden. Heute glauben viele nicht an die Auferstehung Jesu und darum ranken sich viele Lügen. Da gibt es die Lüge, Soldaten hätten alle geschlafen. Ja, dann fragt man sich, wenn einer schläft, okay, aber wenn der Patrick pennt, brauche ich doch nicht auch pennen, oder? Wenn ich Wache habe. Vor allen Dingen, wenn wir unter Todesstrafe stehen, wenn einer von uns einpennt. Wenn die im Schichtdienst sind, wieso schlafen alle? Und dann wird gesagt, es waren die Jünger Jesu, die ihn gestohlen haben. Aha, okay. Dann frage ich mich, wenn sie gepennt haben, woher wissen sie denn, dass es die Jünger waren? Die haben noch gepennt. Dann frage ich mich, warum haben sie denn die Schmiergelder bezahlt, wenn es die Wahrheit ist, dass es die Jünger waren? Lass doch das Schmiergeld weg, ist doch klar, das waren die Jünger. Und dann frage ich mich, warum haben sie die Jünger nicht verknackt, wo sie doch so sicher waren, dass es die Jünger waren? Eine Lüge nach der anderen. Wer ein bisschen nachdenkt, merkt, das alles hat nicht Hand und Fuß, bitte. Genau. Und diese Lüge haben dann die hohen Priester in die Welt gesetzt, weil sie sich gefürchtet haben, dass wenn das Volk mitkriegt, diese Wahrheit von der Auferstehung Jesu, dann würden die Leute wiederum diesen Predigern nachlaufen, um sie zu diskreditieren, haben sie gesagt, die Jünger haben es gemacht. Ne? Also eine Lüge nach der anderen. Also Jesus ist auferstanden. Und jetzt sagt der Paulus, was damit passiert. Ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Liebe Freunde, Jesus wurde hingegeben ans Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden. Aber er ist auferstanden zu unserer Rechtfertigung. Wisst ihr, was Rechtfertigung bedeutet? Ja, Rechtfertigung bedeutet, dass man vor Gott freigesprochen wird. Wenn Jesus aber im Grab geblieben wäre, dann wären die Christen die dümmsten auf der ganzen Welt, weil sie haben sich verleiten lassen zu glauben, dass Jesus die Wahrheit ist. Er hat auch gesagt, dass er auferstehen wird, aber leider hat das nicht gepackt. Er ist leider im Grab verrottet. Ja, ist immer noch im Grab. Also wäre alles, was Jesus gesagt hätte, eine Lüge, weil er ist ja nicht auferstanden, hat er ja versprochen. Da er aber auferstanden ist, weil er der Fürst des Lebens ist, deswegen wird er uns rechtfertigen am Tage, er hat uns jetzt schon gerechtfertigt, aber wenn er mal alle Menschen ruft und wir alle mal vor Jesus stehen, sind alle, die an ihn geglaubt haben, gerechtfertigt, heißt freigesprochen, ohne Schuld vor Gott. Ich stehe in einem weißen Gewand der Vergebung vor dem Allmächtigen, als hätte ich nie gesündigt in meinem ganzen langen Leben, weil Jesus für mich bezahlt hat, meine Sünden abgewaschen hat mit seinem Blut. Wenn aber nicht jemand nicht an Jesus glaubt, wird er für jede seine Sünde, für jede Tat, für jeden Gedanken, für jeden Betrug, für jede Lästerung, für jeden Diebstahl, für alles selbst bezahlen müssen und verdammt in die äußerste Hölle. Und die Hölle ist ein wirklicher Ort, wo man zusammenfassen kann. Wisst ihr, was Hölle ist? Zusammengefasst, Hölle. Trennung von Gott, aber so schrecklich, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Da ist ein Zorn mit verbunden. Da sagt die Bibel, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wisst ihr, da gibt es eine Stelle in der Bibel, die sagt, wenn Jesus die Gemeinde mal abholen wird, dann wird ja Chaos auf der Welt passieren. Das wird auch schon bald passieren. Wisst ihr, dann wird so schlimme Zeit kommen, dass die Leute sagen werden, Gott, lass die Berge auf uns fallen. Die werden beten, dass die Berge auf sie fallen. Also wir wollen ja, was sagt die Königin? Halbes Königreich für eine Stunde mehr leben. Wir kleben am Leben. Aber es wird so ein Chaos auf der Erde sein, dass die Menschen sagen, es ist angenehmer, dass ein Berg auf mich fällt und ich dann tot bin, als dass ich hier weiterlebe. So eine Zeit wird noch kommen auf dieser Erde, während die Gläubigen schon im Himmel sein werden. Wunderbar, deswegen alleine das ist ein Grund, sich zu Jesus zu bekehren. Aber da geht es darum, dass der Zorn Gottes über die Erde kommt. Das wird so furchtbar sein. Und da ist die Hölle der Gipfel. Da ist diese Zeit immer noch Urlaub im Schlaraffenland, okay? Also wir können sehen, der Zorn Gottes ist so schlimm, der auf die Menschen zukommt. Und Jesus würde uns rechtfertigen. Kurz so eine Szene, die wir uns vorstellen können. Da steht Gott, der zornig ist über die Sünden. Und da steht Jesus Christus, sein Sohn. Und dann stehe ich und die Kelly. Und ja, der Paul. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt, den Paul kenne ich. Er glaubt an mich. Und Gott schaut, der Vater schaut auf Paul und rechnet ihm keine einzige Sünde an, weil dir ist vergeben worden, weil du an Jesus glaubst. Das ist Rechtfertigung. Jesus spricht dich frei, weil er dich kennt als Gläubigen, der an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz glaubt. Du hast ihn angenommen. Und Jesus wird dich freisprechen. Und der Zorn Gottes über Sünde, der münden wird bei jedem Gottlosen in der Hölle mit einer ewigen Bestrafung, dieser Zorn wird ausgesetzt. Du erfährst nicht Gottes Zorn, sondern Gottes Rechtfertigung. Was ist angenehmer? Ja, die Vergebung, Rechtfertigung. Deswegen, wie gut, Jesus ist auferstanden. Gehen wir zum nächsten Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt sitzt du hier und fragst dich, was ist mit den vielen Heiligen, zu denen wir beten sollen, sagen zumindest einige Kirchen und so weiter. Und jetzt werdet ihr etwas erfahren, was die Bibel sagt, wer der Mittler ist zwischen Gott und Menschen. Wer möchte diese zwei Bibelverse lesen? Ja, bitte.
Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. 1. Timotheus 2, Vers 5 und Johannes 17, Vers 6.
Dankeschön. Also, Jesus sagt hier zwei, also hier sagt der Apostel Paulus etwas und danach sagt der Herr Jesus etwas. Ein wunderschöner Abschluss des Bibelkurses heute Abend. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ich möchte fragen, welches Zahlenwort steht hier im Bibel, in diesem Bibelvers? Da steht ein. Das ist nicht, es war einmal wie im Märchen, sondern hier steht ein Zahlenwort. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Jesus, Christus, Jesus. Also noch einmal, wie viele Mittler stehen zwischen Menschen und Gott? Wie viele Mittler? Einer. Ein Zahlenwort. Die Bibel sagt, lest bitte alle, schaut genau rein. Wir müssen beim Wort Gottes, beim Bibelkurs genau sein, damit nicht alle möglichen Ideen da kursieren. Hier steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Also was der Bibelvers sagt ist, du und ich, wir sind die Menschen. Oben ist ein Gott. Und es gibt einen Mittler, einen Vermittler, kann man sagen, zwischen den Menschen und Gott. Wie heißt er? Hier steht Jesus Christus und nicht Maria und nicht der Sankt Rochus und nicht die ganzen Heiligen, ja, zu denen man betet. Das ist eine Idee einer Kirche, die behauptet, wir dürften zu Heiligen beten. Aber wir wissen auch aus 2. Mose 20, dass jegliches Gebet außer zu Gott Götzendienst ist. Also wir haben christliche Kirchen, die öffentlich Götzendienst betreiben, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Weil man das schon immer so gemacht hat. Wir beten ja zu Maria, zur Mutter Maria Gottes, nicht? So. Und die Bibel sagt, nein, sie ist keine Vermittlerin. Sie ist gestorben. Maria ist tot. Du kannst nicht zu Toten beten. Bete den Lebendigen an. Wer ist der Mittler zwischen Menschen und Gott? Jesus Christus, ich lese noch einmal, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Und interessant ist, dass Paulus hier sagt, der Mensch Christus Jesus. Ist Jesus Mensch gewesen? Ja, aber zum Zeitpunkt, wo er das schreibt, etwa geschätzt 50, 60 nach Christus, schreibt er, der Mensch Christus Jesus. Jesus ist ja in den Himmel gefahren. Ist er immer noch Mensch? Ja, hier steht der Mensch Christus Jesus. Jetzt nochmal ganz kurz zum Verstehen, ja? Ist viel auf einmal, aber ganz wichtig. Jesus ist Gott gewesen von Anfang an. Er hat das ganze Universum gemacht. Dann wurde er Mensch, Inkarnation, wurde in Bethlehem geboren, hat die zweite Natur angenommen. Und er ist Gott und dann hat er zwei Naturen. Er ist einmal Gott und gleichzeitig Mensch. Er ist 100% Mensch, Gott und 100% Mensch. Und das bleibt so. Und die Bibel sagt bis zum Schluss, dass Jesus Mensch bleibt. Und in 1. Johannes 3 wird gesagt, dass wir sein werden, wenn bei der Auferstehung, wie Jesus gewesen ist, mit Fleisch und Knochen, so wie er war. Wir werden sein wie er. Bitte? Ja. Genau, richtig. Im Himmel wird es keine Wunden mehr geben, keine Flecken, keine Glatze mehr, keine Brille mehr. Das sind ja alles Prothesen, dass wir was sehen können, ja, und so weiter. Und da wird es nicht mehr sein, aber es wird nur noch die Wunden vom Herrn Jesus geben, als Erinnerung an das, was er am Kreuz auf Golgatha gemacht hat. Die werden nie weg sein. Das hat er für sich so bestimmt. Und er wird so aussehen, wie wir. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Ich freue mich auf diese Zeit. Ich werde einen schönen, blonden Seitenscheitel machen. Da werdet ihr daran erkennen, dass ich im Himmel so stehe, wisst ihr? Dann wisst ihr, ich bin im Himmel angekommen. Ja? Einen kleinen Spaß. Also, es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist der Mensch Jesus Christus. Also, alles, was mit einem Priestertum zu tun hat, du musst zur Beichte gehen und dem Pastor, dem Priester, die Sünden beichten, damit er sie für dich vor Gott bringt, damit er sie vergibt, ist nicht richtig. Die Bibel lehrt was ganz anderes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ja, 1. Johannes 1, Vers 9, so ist Jesus treu und gerecht, dass er uns vergibt. Geh damit zu wem? Zu Jesus, wenn du gesündigt hast, wenn du gelogen hast. Zu wem gehst du mit deiner Sünde? Zu Jesus Christus, nicht zu irgendeinem Priester. Die Bibel sagt, du gehst direkt damit zu Jesus. Und da gibt es einige Kirchen, die sagen, komm zu uns. Wir vergeben dir schon. Nein, nein, nein. Die Bibel sagt, wir gehen damit zu Jesus. Dafür ging er ans Kreuz. Wie viele Mittler gibt es? Einen, ein Zahlenwort. Ein Mittler. Und dieser Mittler hat einen Namen. Jesus Christus. Der zweite Bibelvers, Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wisst ihr was? Dieser Bibelvers ist der meistgehasste Bibelvers auf der ganzen Welt. Er widerspricht allen Religionen offen ins Gesicht. Die Ökumene ist ein Versuch, alles zu verbinden. Der Papst sagt, alle Menschen sind Kinder Gottes. Und dann betet er mit den Muslimen, mit den Hindus, mit allen möglichen Leuten aus dem Buddhismus und allen Stammesreligionen trifft er sich und sagt, wir sind Brüder und wir beten. Jesus sagt was anderes. Ich will das jetzt nicht kritisieren. Ich will nur sagen, was Jesus sagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Eine Frage, wie viele werden im Himmel sein, beim Vater im Himmel, der nicht durch Jesus in den Himmel kam, zum Beispiel durch den Hinduismus? Niemand ist wie viel? Null, das verstehen wir doch. Wir haben auch Kinder dabei, wir haben auch Alte dabei. Was sagt die 82, die 82-Jährige, ne? Wie viel ist niemand? Null. Okay, so, wer ist der Jüngste? So, wie viel ist niemand? Null. Aber die Religionen sagen, alles führt zu Gott. Also, wir müssen die Bibel lesen. Und wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, dass das ein Betrug des Teufels ist. Nein, es gibt einen Weg in den Himmel. Und das ist durch Jesus allein. Es wird nicht einen im Himmel geben, der dort reingekommen ist, ohne dass er sich zu Jesus bekehrt hat. Ohne Jesus gibt es keinen Himmel. Ohne Jesus gibt es eins. Weiß das jemand? Hölle. Hölle. Ewige Hölle. Ewige Verlorenheit, wo Weinen und Zähneknirschen sein wird. Alles andere, der John MacArthur, ein großer Prediger in den USA, hat gesagt, alle Religionen zusammengenommen sind Show. Show vom Teufel. Ablenkungsmanöver. Es gibt nur einen Weg. Das ist Jesus Christus. Und an diesem Tag, wenn du die entsetzten Gesichter dieser ganzen anderen Religionsfanatiker oder Religionsgläubigen sehen wirst, wir sind betrogen. Stell dir mal die Gesichter vor. Was das sein wird. Ja, hätten sie sich doch gekümmert, hätten sie doch diesem Vermittler geglaubt, dem einen einzigen Mittler zwischen Gott und Menschen. Nicht Maria, Mutter Gottes. Das sind doch alle, die daran geglaubt haben, verloren. Sie hätten sich an Jesus wenden müssen. Und nicht an irgendeinen Menschen, der längst tot ist und heilig gesprochen wurde im Nachhinein durch eine Kirche, die nicht weiß, wer Jesus ist. Und hier steht ganz klar, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wisst ihr, liebe Freunde, ich will euch fragen, habe ich euch heute die Wahrheit gesagt? Ja, ich habe eine andere Frage. Bin ich die Wahrheit? Nein. Wisst ihr, wer ich bin? Ein Lügner. Fragt meine Mutter. Ich bin ein Lügner, der euch die Wahrheit sagt jetzt. Ich habe mich bekehrt zu Jesus, ein ehemaliger Lügner, und hin und wieder bin ich auch nicht immer ehrlich. Aber ich sage euch die Wahrheit, ganz anders ist beim Herrn Jesus. Er ist nicht hin und wieder ehrlich. Er ist die Wahrheit in Person. Das ist ein Unterschied. Er kann nicht lügen. Und weil er die Wahrheit ist, ist er der einzige Weg in den Himmel. Und deswegen ist das, was in diesem Buch, in seinem Wort steht, die einzige Wahrheit. Es gibt immer nur eine Wahrheit. Es gibt nicht viele Wahrheiten. Es gibt eine Wahrheit und diese ist die Person Jesu Christi. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und deswegen, weil er das Leben ist, nicht nur weil er Leben hat. Ich habe eine Frage. Patrick, hast du Leben? Du hast Leben. Bist du das Leben? Nein. Was passiert, wenn du stirbst? bist du tot. Du hast nicht das Leben. Du hast das Leben, aber du bist nicht das Leben. Jesus ist das Leben in Person. Deswegen konnte er sich das Leben selbst geben, nachdem er gestorben ist. Versteht ihr die Allmacht? Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Und niemand kommt zum Vater, also null Personen kommen zum Vater, als außer durch Jesus Christus. Also eine ganz glasklare Kante, eine ganz glasklare Wahrheit. Ich möchte nur noch zusammenfassen und dann noch ganz kurz über das nächste Mal sprechen. Wir gehen zurück zum ersten Punkt. Jesus verließ seine Herrlichkeit ganz freiwillig, weil er ein Ziel hatte, uns zu retten. Er hat sich klein gemacht und kleiner gemacht, als wir es sind. Wir sind wie Könige gegen ihn, denn er hat sich zum Sklaven gemacht. Okay? Und er hat sich selbst erniedrigt, um zu uns zu gelangen. Er verließ seine Herrlichkeit. Der Schöpfer Himmels und der Erde machte sich so klein. Der zweite Punkt. Er wurde verurteilt. Er wurde zu Unrecht verurteilt. Wisst ihr, warum sie ihn verurteilt haben? Man hat alle möglichen Zeugen vor ihn gestellt, die haben alles mögliche Widersprüchliche gesagt. Und dann fragt der Hohepriester: Sag uns, bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Und Jesus sagt: Ich bin's. Und ihr werdet mich sehen, dass ich wiederkommen werde in Macht und Herrlichkeit. Ihr werdet sehen, mich auf dem Thron Gottes sitzen, zu Rechten des Vaters. Und dann haben sie, hat er die Kleider zerrissen. Wir haben's, jetzt haben wir den Beweis. Er macht sich zu Gott und er ist, ja, er hat sich, das ist Gotteslästerung. Das ist nicht Gotteslästerung. Jesus ist Gott und durch Inkarnation wurde er Mensch. Er wurde also zu Unrecht verurteilt, denn Jesus ist die Wahrheit und hat die Wahrheit gesagt, dass er Gott ist. Also, er wurde also zu Unrecht verurteilt. Dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Jesus wurde gekreuzigt. Die Bibel sagt voraus, dass er durchbohrt werden wird, zu einem Zeitpunkt, wo noch diese Kreuzigungs-, diese Hinrichtungsmethode noch gar nicht erfunden war. Er nahm die Schuld auf uns. Er hat für uns geblutet. Ich wünschte mir, dass wir diese Haltung auf Jesus haben, wie dieses Bild es zeigt, dass wir Reue empfinden, dass er für uns ans Kreuz ging, für meine Sünden. Dass dort jemand blutet, weil ich es verursacht habe. Welch ein geheimnisvoller Augenblick, wenn ein Sünder das erkennt. Ich bin schuld, dass jemand blutet. Das ist der Heiland selbst. Das beste Wesen im ganzen Universum hat geblutet wegen meiner Sünde. Ich wünsche dir diesen heiligen Augenblick, dass du das erkennst für dich. Jesus hat für mich geblutet. Dort am Kreuz auf Golgatha. Gehen wir weiter. Jesus ist nicht im Grab geblieben, nein. Er ist auch verstanden. Er lebt. Er hat sich selbst das Leben gegeben, weil er das Leben ist. Und der letzte Punkt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich, hat er gesagt. Und hier sehen wir die Absolutheit nur durch Jesus. Und in dem ersten Vers, wie viele Mittler gibt es? Einen. Wenn du also in den Himmel kommen willst, gibt es einen Ansprechpartner, der hier namentlich erwähnt wird. Wie heißt er? Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr alle da wart. Mir tut ein bisschen leid, dass am Anfang das ein bisschen geholpert hat hier. Ich hoffe, dass alle Freunde hinzugekommen sind. Willi, jetzt will ich mal ganz kurz fragen, hat das geklappt mit der Technik?
Ja, das hat sich verbessert schon zum Schluss. Das war da konnte man schlecht hören, ja, und dann war es wieder besser. Aber es ist noch nicht in Ordnung, so konnte das noch nicht einschalten, das Video. Irgendwas fehlt.
Aha. Ja, vielleicht kannst du das mal üben außerhalb der Zeit, weil dieser Raum ist immer geöffnet, glaube ich, ja, so dass ihr euch einfach treffen könnt. Du kannst dich mit Irina treffen und einfach sagen, Irina, lass uns mal ins Internet gehen, in diesen Raum und da könnt ihr euch alle, die hier seid, einfach zu einer gewissen Uhrzeit verabreden und dann üben, bis man es eingestellt hat. Und wenn ihr Fragen habt, geht ihr dann an Ernst daran. Der kann euch auf jeden Fall da weiterhelfen. Liebe Freunde, das nächste Mal gibt es ein ganz, ganz schönes Thema. Ladet weiter dazu ein und kommt selbst. Heute habt ihr so viel erfahren. War viel Neues dabei? Für wen war was Neues dabei? Soll man seinen Arm heben? Oh ja, ich sehe viele neue Arme. Sehr schön. Wieder viel Neues dabei. Ich kenne Leute, die sagen, ich bin schon lange gläubig und lerne immer noch Neues dazu, nicht? Und das nächste Mal geht es darum, dass es zwei Wege gibt, auf denen der Mensch unterwegs ist. Zwei Wege. Einer, der in die Verlorenheit geht und einer, der zum Leben führt. Und es wird ein sehr spannendes Thema werden, sehr klar und deutlich, sehr ermutigend. Und du wirst am Ende einfach wissen, hey, es gibt zwei Wege, nicht viele. Und darum geht es beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, kommt beim nächsten Mal wieder und macht gerne Werbung für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Ja? Sprecht mit ihnen darüber, denn Jesus kommt bald wieder und nimmt diejenigen mit sich, die ihn angenommen haben. Und viele unserer Bekannten sind noch nicht so weit. Helfen wir ihnen. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, Donnerstag, 19 Uhr. Ich möchte mich auch verabschieden bei euch allen, die ihr hier dabei wart. Gottes Segen, bis nächste Woche, Donnerstag. Ja, auf Wiedersehen und euch auch alles Gute.